Deutschlandfunk. Tag für Tag. Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit und die religiöse Sozialisation für die Wahlentscheidung in Israel? Welchen Einfluss hat etwa das Wort eines Rabbiners auf die Wahl? Yigal Avidan über historisch gewachsene und religiös motivierte Wahlbesonderheiten in Israel jenseits von links und rechts.
Israelis, die eine gestrickte Kopfbedeckung oder Kippa tragen, kommen in deutschen Medien fast ausschließlich als radikale Siedler vor. Für Yair Schelek vom Institut für Demokratie in Jerusalem dagegen sehen sie ein faszinierendes Forschungsthema. Der religiöse Zionist Schelek erinnert daran, dass die vom Rabbiner Yitzhak Yaakov Reines 1902 gegründete nationalreligiöse Bewegung Mizrachi sich der jungen zionistischen Bewegung von Theodor Herzl anschloss, obwohl die meisten Zionisten säkulare Juden waren. Die damaligen gläubigen Zionisten waren politisch gesehen viel moderater als die heutigen jüdischen Siedler.
Die Mizrachi unterstützte Herzls Plan, einen jüdischen Staat in Uganda zu gründen. Rabbiner Reines dachte praktisch. Juden werden in Europa in Pogromen ermordet, also brauchen sie eine eigene Heimstätte. Ausgerechnet die säkularen zionistischen Delegierten aus Osteuropa kämpften dagegen.
Und gewannen. Nach Israels Staatsgründung 1948 schlossen sich die nationalreligiösen Parteien allen israelischen Regierungen an, die von der zionistischen Arbeitspartei geführt wurden. Sie kämpften damals für religiöse Schulbildung für Einwanderer und die Stilllegung des öffentlichen Verkehrs am Schabbat. Yair Schelek.
Bis zum Sechstagekrieg von 1967 waren die Nationalreligiösen eine der moderatesten Kräfte in der Regierung. Deren Anführerminister Moshe Chaim Shapira war einer der wenigen im Kabinett, der gegen den israelischen Angriff war. Nach Kriegsbeginn bangte er lange um die Frage, ob Israel die Altstadt von Jerusalem besetzen sollte. Der religiöse Jude verstand, wie wichtig die heiligen Stätten dort sind und befürchtete einen Religionskrieg, falls Israel den Tempelberg und die Grabeskirche besetzen würde.
Nach dem Krieg widersetzte sich Shapira eine Annektierung der besetzten Gebiete und befürwortete territoriale Kompromisse für einen Friedensvertrag. Er starb 1970. 4 Jahre, bevor die nationalreligiöse Siedlerbewegung Gush Emunim gegründet wurde. Sie legten die Fundamente für die Besiedlung des Westjordanlandes. Yair Schelek betont, dass die Nationalreligiösen in den vergangenen 20 Jahren in ihrer Religiosität immer unterschiedlicher wurden. In politischen Fragen hingegen, besonders in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, ziehen die Nationalreligiösen weitgehend an einem Strang.
In jeder Generation rücken die religiösen Zionisten noch mehr nach rechts. Laut einer Umfrage des Instituts für Demokratie wählen etwa 85% der Nationalreligiösen rechts, 10% in der Mitte und 3% links. Erklärt wird das mit jahrelangen Minderwertigkeitskomplexen, wonach die früher Regierenden, Säkularen, sie stets mit den Orthodoxen verwechselten und aus diesem Grund als unpatriotisch, unproduktiv, passiv und anachronistisch verachteten. Daher müssen sie sehr aktiv sein, zum Beispiel durch den Militärdienst, wo man die Orthodoxen bis vor kurzem vergeblich sucht. Sie stellen den Nationalismus über ihre Religiosität.
Das erklärt auch, warum die nationalreligiöse Partei, die bei den kommenden Wahlen als Bündnis Yamina, hebräisch rechts, kandidiert, zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau an ihre Spitze stellte, die nicht einmal religiös ist.
Die Parteimitglieder haben die frühere Justizministerin Ayelet Shaked als Vorsitzende gewählt, weil sie laut allen Umfragen die meisten Stimmen bringt.
Die Radikalisierung der Nationalreligiösen nimmt in den letzten Jahren zu, so Experte Yair Schelek. Er vergleicht sie mit der Kach-Partei des extremistischen Rabbiners Meir Kahane, die 1984 ins Parlament gewählt wurde. Kahane legte Gesetzesvorschläge vor, die alle abgelehnt wurden, zum Beispiel, dass nur Juden israelische Staatsbürger sein dürfen. Er wollte Eheschließungen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden verbieten und forderte sogar separate Strände. 1988 wurde seine Partei als rassistisch von den Wahlen ausgeschlossen. Yair Shelag sieht Parallelen zwischen Kahanes Ideologie und der radikalen Nationalreligiösen heute.
Die Randgruppen der Nationalreligiösen haben sich seit der Räumung der Siedlungen im Gazastreifen 2005, die sie als einen Racheakt durch die Eliten betrachten, radikalisiert.
Laut jüngsten Umfragen könnte die besonders radikale Partei Otzma Yehudit sogar die 3,25%-Hürde überwinden und eine Neuauflage der Netanjahu-Regierung knapp ermöglichen. In diesem Fall hätten die Nationalreligiösen zusammen 13 Abgeordnete im künftigen 120-köpfigen Parlament. Im März 2019 untersagte immerhin das oberste Gericht die Kandidatur des rechtsextremen Parteivorsitzenden Michael Ben-Ari. Die orthodoxen Juden unterscheiden sich von den Nationalreligiösen nicht nur dadurch, dass sie keine nationalen Gefühle hegen, also keine Zionisten sind, sondern auch durch ihr eigenartiges Wahlverhalten. Chaim Sichermann, akademischer Direktor der orthodoxen Hochschule in Kiryat Ono bei Tel Aviv, ist selbst ein moderner Orthodoxer und forscht zu den orthodoxen Israelis. Seine Erkenntnis: Die orthodoxen Wähler hätten zwar eine politische Meinung, aber sie verzichten auf sie.
Die Wahlbeteiligung der Orthodoxen ist sehr hoch. Aber es ist eine Stammeswahl. Sie geben ihre Stimme nach Anweisung ihres jeweiligen Rabbiners ab. So umgehen sie das demokratische Modell, wonach jeder Bürger eine Stimme hat. Bei den Orthodoxen herrscht keine Demokratie, nur der Rabbi bestimmt.
Dieses Wahlverhalten führe zu einer Entfremdung zwischen orthodoxen Politikern und ihren Wählern. Chaim Sichermann.
Die orthodoxen Abgeordneten stehen nicht ihren Wählern in der Verantwortung, sondern ihrem Rabbiner. Daher finden auch keine innerparteilichen Wahlen statt. Denn die Abgeordneten werden vom Rat der großen Tora-Gelehrten nominiert.
Für Außenstehende sehen alle Orthodoxen gleich aus. Der Mann trägt ein weißes Hemd, einen schwarzen Anzug, eine schwarze Kopfbedeckung oder einen schwarzen Hut sowie Schläfenlocken. Eine Frau trägt dezente langärmelige Kleidung und niemals Hosen. Eine verheiratete Frau Kopftuch oder Perücke. Aber die Orthodoxen in Israel sind keine einheitliche Gruppe, auch politisch nicht, sagt Chaim Sichermann.
Die orthodoxe Gemeinschaft ist in drei Gruppen geteilt. Jede hat ihre eigene Partei, Zeitung, Rat der Rabbiner und Hierarchie. Während andere Israelis die Grenzen zwischen beispielsweise sephardischen und aschkenasischen Juden verwischen, betonen die Orthodoxen ihre Differenzen sehr.
Die beiden Parteien der aschkenasischen Orthodoxen, der dominierenden Hasidim und der sogenannten Litauer, kooperieren im Wahlbündnis Tora-Judentum. Die sephardischen Orthodoxen und traditionelle orientalische Wähler geben der Schass-Partei ihre Stimme. Gemeinsam entsenden sie 16 von 120 Vertretern ins jetzige Parlament. Aber ihre politische Macht ist viel größer, auch wenn sie nicht im Kabinett sitzen.
Seit 1977 sind die Orthodoxen fast immer das Zünglein an der Waage. Im Gegensatz zu den sephardischen Politikern wollen die aschkenasischen nicht Minister werden, um keine Mitverantwortung für eine säkulare Regierung zu tragen. Fast alle Orthodoxen wählen eine orthodoxe Partei. Sie werden in absehbarer Zukunft nicht die Mehrheit in Israel stellen, aber ihre Macht wächst.
Von dieser überproportionalen Macht profitieren fast ausschließlich die rechtsnationalen Parteien. Denn die Orthodoxen widersetzen sich den liberalen Werten und Menschenrechten, die die Linken vertreten. Der Palästinenserkonflikt interessiert sie viel weniger als der Erhalt ihres autonomen Bildungssystems, das die kinderreichen Gläubigen ständig ausbauen. Um diese staatlichen Subventionen zu sichern, würden sie notgedrungen auch mit einer Mitte-Links-Regierung kooperieren.
Wie die Religion die Wahlentscheidung beeinflusst, Igal Avidan berichtete anlässlich der morgigen Parlamentswahl in Israel.